ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Steffi Fitt.
Die Trauerrednerin Bettina Keller aus Hasselbach im Hunsrück ist zu Gast bei SWR 1, Leute. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor gut 2 Jahren haben Sie angefangen als freie Trauerrednerin. Nach 30 Jahren, muss man sich mal vorstellen, in einer festen Anstellung als Erzieherin in einer katholischen Kindertagesstätte. Was dazu geführt hat, da reden wir natürlich nachher auch noch drüber, aber wir gehen mal gleich mitten rein in Ihre Feuertaufe, die allererste Trauerrede. Das muss echt eine große Herausforderung gewesen sein. Da ist ein junger Mann plötzlich ums Leben gekommen. Was war dem passiert?
Der ist nach einem Konzert auf so einem Traktoranhänger mitgefahren, ist da runtergefallen und im Prinzip überrollt worden.
Ich stelle mir natürlich vor, in so einem Fall, wenn jemand so jung ist, so schlimm stirbt, dass auch die Situation auf den Trauerfeiern sehr schwierig ist. Wie gehen Sie da mit den Angehörigen um, dass die nicht völlig zusammenbrechen?
Indem ich halt sehr viel Orientierung vermittle. Klar, da kommt immer der Gedanke, oh, ich habe so Angst vor dieser Trauerfeier. Und ich bin diejenige, die so der Anker ist, der Leuchtturm, der einfach Sicherheit vermittelt.
Auch die Trösterin dann in so einem Fall. Ne?
Ja, das ist halt das größte Ziel, dass es ein bisschen Trost spendet in dieser schrecklichen Situation.
Und dann gab es ja auch noch 2 Beisetzungen eigentlich. Eine im Hunsrück und eine noch an der holländischen Grenze. Wie haben Sie das bewerkstelligt, 2 verschiedene Reden zu schreiben?
Weil ich ein gutes Vorgespräch mit der Mutter des Verstorbenen hatte, die sehr gefasst wirkte und sehr viele Informationen mir mitgab. Also es war wirklich ein sehr emotionales Gespräch. Da flossen auch immer wieder die Tränen, ist ganz klar. Aber ich hatte einen guten Zugang zu ihr und hatte wirklich tolle Informationen, die ich dann auch für beide Reden verwenden konnte.
Jetzt gab es auch einen Fall, von dem Sie mir vorher schon mal erzählt hatten. Da ist ein junger Familienvater morgens zu Hause tot zusammengebrochen, die beiden Kinder im Haus. Eine Situation, die wir uns alle gar nicht vorstellen mögen. Dann sind Sie irgendwann dazugekommen, eingeladen worden für ein Vorgespräch, haben die Kinder kennengelernt. Wie sind Sie denn auf die zugegangen?
Also es ist sehr schwierig, die Kinder dann in so ein Gespräch einzubinden. Da hatte ich halt einen anderen Zugang. Normalerweise habe ich das Gespräch und gehe dann durch die Räume. Da haben wir es umgekehrt gemacht. Ich habe gesagt, wollt ihr mir mal ein bisschen eure Räume zeigen und auch das Außengelände. Und da haben sie mir die Hasen gezeigt, die Kaninchen, die ihnen sehr wichtig waren. Und da habe ich halt so ein bisschen den Zugang gekriegt und konnte da auch viel Wertvolles nachher mit in diese Trauerrede übernehmen, was auch gerade die Hasen betroffen hat.
Ja, und ja, ich denke, das ist schwierig, Kinder zum Sprechen zu bringen. Sowieso schon schwierig und dann in so einem entsetzlichen Fall. Jetzt waren Sie 30 Jahre lang Erzieherin in einer Kita. Sie haben selbst 2 fast erwachsene Kinder. Da bringen Sie schon eine Menge Erfahrung mit, was Kinder angeht. Ne? Es war ja wohl auch mal so, dass Ihre Tochter eine Klassenkameradin verloren hat, was ja dann für Sie noch viel näher dran ist. Konnten Sie ihr da ein bisschen helfen?
Ja, der offene Umgang damit, das ist ein Lebensthema. Der Tod, der gehört dazu zum Leben. Und Kinder sind von Natur aus neugierig. Und für die ist das Thema Tod ein Thema wie alles andere. Essen, trinken, die sind neugierig. Und mit Lena habe ich eigentlich von Anfang an sehr offen über das Thema geredet. Also wenn sie mich gefragt hat. Ne? Sie hat ja dann irgendwann auch gemerkt, sie hatte ja einen Hirntumor, die Klassenkameradin, und sie war dann irgendwann auch nicht mehr da und hat sich auch äußerlich verändert. Und dann kam natürlich auch irgendwann die Frage, Mama, muss die sterben? Und dann war ich halt auch so ehrlich.
Ja, was haben Sie getan?
Ich habe halt überlegt mit ihr zusammen, was können wir machen? Können wir ihr was Gutes tun? Und da haben wir ihr eine CD gebrannt. Also wir haben Aufnahmen gemacht, Geschichten erzählen, Witze, Musik und auch ein Gebet. Und haben das auf eine CD gebrannt und haben es ihr dann vorbeigebracht. Und die Mutter hat uns auch im Nachgang erzählt, dass sie die jeden Tag gehört hat.
Mhm. Dann ist sie ja verstorben, leider. Und dann haben Sie keine Trauerrede gehalten, das war noch vor Ihrer Zeit als Trauerrednerin. Aber natürlich haben Sie so eine Art Feier auch für dieses Kind gemacht.
Sagen wir mal so, es waren 11 Tage zwischen Tod und Geburtstag des Kindes. Es war ein Zwillingskind. Mhm. Die Mutter hatte geplant, eine große Feier zu machen, zu der sie die ganze Klasse eingeladen hat. Und da kam ich so ins Spiel, dass ich mir überlegt habe, was können wir als Klasse machen? Wir haben dann einen Film produziert. Also ich habe einen Bekannten, der filmt Hochzeiten, auch macht kurze Dokumentarfilme. Und den habe ich gefragt, könntest du dir vorstellen, da was zu filmen, dass wir irgendwie was machen mit der Klasse? Und da sagte er, vielleicht können wir die Feier einfach filmen, dass ich dazukomme und gucke, weil die Mutter hat alles geplant mit Clowns und allem drum und dran.
Noch bevor das Mädchen gestorben war.
Ne? Genau. Oh. Und dass ich einfach zur Feier dazukomme. Und die Mutter fand die Idee ganz klasse. Also die habe ich natürlich gefragt. Und wir haben dann auch noch so Luftballons gekauft, die mit Helium gefüllt wurden. Und ich habe da so Karten kreiert mit Bildern drauf und einen kurzen Text. Und die haben wir dann bei dieser Feier, es war der 1. November, es war richtig blauer Himmel. Und wir haben die Luftballons steigen lassen und die sind dann weggeflogen. Und das wurde alles in den Film im Nachhinein eingearbeitet mit Musik, mit Bildern der Verstorbenen. Und ja, das war sehr emotional.
Wahnsinn, ja. Trauerfeier und Geburtstag in einem. Das sind so Situationen, wo denke ich mal, auch eine Trauerrednerin an ihre Grenzen kommt. Wenn Kinder im Sarg liegen, womöglich auch bei Beerdigungen von Menschen, die Suizid begangen haben, sind das so ihre Grenzen, wo sie sagen, huch, da komme ich auch mal ins tiefe Nachdenken?
Ja, auf jeden Fall. Einerseits schon. Zum Beispiel bei einem Sternenkind, das noch gar nicht so die Welt erlebt hat.
Also ein Kind, das während, vor oder kurz nach der Geburt
steht. Ja, stand. Genau. Das ist natürlich schon ein Moment, wo mir auch schon auch mal die Stimme so ein bisschen wegging. Aber das ist normal, das ist halt auch Menschsein. Ne? Ich habe ja auch Emotionen, aber ich bin dann trotz allem in so einem Trauerrednermodus. Was mir eigentlich mehr nahe geht, sind halt Sterbefälle, die in meinem Lebensthema so sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel eine Frau, die verstorben ist, die so mein Alter hatte, die morgens noch den Urlaub geplant hatte und es ging ihr sehr gut. Und der Mann kommt dann abends von der Spätschicht nach Hause und findet die Frau tot in ihrem Sessel. Wo ich dann denke, ja, mein Mann und ich, wir reisen auch gerne. Und sie war so in meinem Alter. Das ist einfach, das Leben ist endlich auch mein eigenes.
Das sind ja natürlich dann Dinge, wo völlig klar ist, dass sie ganz nah an diesen Menschen auch emotional dran sind. Und das versuchen sie ja auch zu vermitteln dann mit der Trauerrede. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und was für mich, glaube ich, sehr schlimm wäre, wenn es wirklich Trauerfälle wären, wo Kinder sind, die so im Alter meiner Kinder jetzt sind. Mhm. Na, das hatte ich bis jetzt noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir sowas dann auch nahe gehen würde.
Ihre Trauerreden dauern so 30, 40 Minuten. Sie helfen aber auch bei vielen Dingen um die Beerdigung, um die Beisetzung drumherum, auch schon mal bei der Musikauswahl. Und da gab es tatsächlich mal eine über 80-Jährige, die war Disco-Fan und die Kinder wollten was ganz Besonderes hören.
Das war Aiko Aiko.
Von Justin Wellington.
Genau.
Wir hören da kurz mal rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Aiko Aiko auf einer Beerdigung nicht bei jedem gut ankommt. Wie ist das da angekommen?
Also der Bestatter war schon ein bisschen erstaunt. Ne? Er sagte schon, oh, das ist auf einer Beerdigung. Aber das macht es halt aus. Die Angehörigen, die haben dann auch gelächelt und trotz Traurigkeit wussten sie, genau das ist die Frau. Ne? Das ist sie und so war sie. Die hat immer zu jedem Song getanzt. Das war dann auch noch dazu gekommen, dass sie wirklich immer durch die Wohnung getanzt ist bei der Musik. Also.
Und dann gab es ja wohl auch mal den Fall, wo ein bisschen was Schlüpfriges noch gelaufen ist.
Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Also das war wirklich sowas, das haben die Kinder gesagt, es waren erwachsene Kinder, das muss unbedingt gespielt werden. Aber nur die erste Zeile, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann.
Weil dann der Mann war Eiermann.
Der war Eiermann, genau. Er hatte über 200 Hühner und Tiere waren sein Leben und die Hühner halt. Er ist mit den Hühnern morgens aufgestanden und auch zu Bett gegangen dann dementsprechend und das war ihnen ganz wichtig und der Cut, dass der Bestatter den richtigen Cut macht, dass dieser schlüpfrige Teil dann nicht abgespielt wird. Und was ganz wichtig ist, das sage ich auch immer bei den Angehörigen, dass ihnen bewusst sein soll, wenn sie das Lied später nachher nochmal hören, nach der Trauerfeier, sie werden es immer in Verbindung bringen mit dem Verstorbenen und das sollte ihnen bewusst sein. Und die meisten, für die ist das auch in Ordnung, die sagen, das ist für mich in Ordnung. Ordnung, dass ich das Lied höre. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo die Angehörigen gesagt haben, nee, dann möchte ich etwas Neutraleres, weil ich möchte nicht, dass ich das Lied irgendwo höre und dann in Tränen ausbreche.
Muss man sich dann immer an dem orientieren, was der Verstorbene selber gewollt hat? Ist das zwingend?
Ist es nicht. Und das finde ich auch ganz wichtig. Es gibt ja auch Menschen, die zu Lebzeiten ihre Rede schon abklären möchten. Das habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht. Und da ist es mir aber trotzdem wichtig, dass die Angehörigen, wenn es dann welche gibt, dass sie dabei sind, weil ich finde es ganz wichtig, dass die sich auch einbringen dürfen oder zumindest, dass ein Gespräch in Gang kommt zwischen der Familie. Warum möchtest du unbedingt eingeäschert werden? Manche haben vielleicht ein Problem und dass man das vorher irgendwie abspricht und dass es keine, ja, dass es nicht so ganz gegen einen geht. Ne? Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand verstorben ist, der der Kirche nicht so nahe stand, aber die Angehörigen dann doch gerne auch ein christliches Element in diese Trauerfeier reinbringen möchten, das ist ja auch nicht ganz so leicht. Wie gehen da die Menschen mit um? Kann man dann einfach sagen, ich hätte gern doch das Vaterunser oder kirchliche Musik, solche Sachen?
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist ja einmal der Verstorbene, dass man diese Wünsche respektiert, aber auch die Wünsche der Hinterbliebenen. Und wenn da welche sind, die dem Glauben sehr nah sind und denen das Kraft gibt, dann ist das für mich ganz klar, dass das auch mit einfließen sollte. Weil die sind ja die, die übrig bleiben, die um den Menschen trauern. Und wenn denen halt der Glaube sehr wichtig ist und der verstorbenen Person eher weniger, dann ist es trotzdem ganz klar für mich, dass diese Elemente mit einfließen. Und das mache ich ja auch. Nicht nur das Vaterunser.
Nicht nur das Vaterunser, sondern?
Einmal hatte ich eine Beisetzung, da wurden 3 Bibelverse, die wurden gewünscht, die sollten unbedingt in die Trauerrede mit rein. Es war für mich nochmal eine neue Herausforderung, aber ich konnte gute Verbindungen zu der Verstorbenen bringen und es war nachher rund, es war okay.
Ich erinnere mich an eine Trauerfeier für eine Kollegin. Da haben wir nachher beim Beerdigungscafé gesessen. Die Beisetzung war schon eine ganze Weile her. Wir waren mit einer Gruppe Kollegen da zusammen am Tisch. Wir haben viel erzählt und da mussten wir alle mal laut lachen. Und waren dann echt über uns selbst erschrocken. Ein lautes Lachen beim Beerdigungscafé. Wie verhält man sich da richtig?
Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich denke, da wird das Leben gefeiert nochmal. Ich nehme mich ja auch Lebensworte, dass ich das letzte Fest feiere. Warum sollte man nach so einem langen gelebten Leben nicht so ein Leben nochmal feiern? Und da gehört auch diese, gerade in diesen Beerdigungscafés, da ist das so, dann werden alte Anekdoten erzählt oder auch bei der Trauerfeier selbst. Ich erzähle ja ganz witzige Geschichten manchmal und dann wird da auch mal gelacht. Die Traurigkeit ist trotzdem da. Die kommt auch noch. Es wird noch schlimm genug. Mhm.
Ja, man will halt die Angehörigen nicht vor den Kopf stoßen, wenn man mit Trauernden umgeht. Und wir haben alle Berührungsängste, mit Menschen umzugehen, die gerade jemanden verloren haben. Wie stellt man das an? Rufe ich da jemanden an? Schreibe ich eine Karte? Gehe ich einfach vorbei und klingel mit einem Stück Kuchen? Da ist ja eine Riesenhemmschwelle.
Das stimmt. Das ist bei vielen so. Aber ich sehe es halt immer so. Das sind ganz normale Menschen. Die haben einen ganz schweren Verlust. Die sind genauso noch, wie sie am Tag zuvor waren. Und die haben sich das ja nicht ausgesucht, dass der Mensch stirbt. Und klar, es gibt ganz viel Unsicherheit. Und da ist es einfach, auf sich selbst zu hören und zu überlegen, ja, was ist mir in dem Moment? Möchte ich hingehen oder möchte ich eher mal erst eine Karte schreiben? Wenn man hingeht, ist ganz klar, ganz viel zuhören. Auch das wirklich dann auch sagen hier, wie geht es dir? Möchtest du über XY reden? Und meistens möchten die darüber reden, ganz viel. Und sie werden immer wieder holen. Und das ist einfach das Lebensthema in dem Moment.
Fragt man am besten, ob man kommen soll?
Ich würde einfach klingeln und würde sagen, hey, ich wollte mal vorbeigucken, es ist okay, dass ich mal reinkomme. Es kommt auch auf die Beziehung drauf an, ne? Ob es eine gute Freundin ist oder ob es eine Nachbarin ist. Was auch ganz gut sein kann, das haben Sie eben auch schon erwähnt, mal mit einem Kuchen vorbeizukommen. Einfach zu sagen, ja, wenn was ist, dann sag mir Bescheid. Das werden die wenigsten in Anspruch nehmen. Da eher überlegen, mit was kann ich der Person helfen? Kann ich zum Beispiel den Rasen mähen, wenn es eine ältere Person ist, oder stell wirklich mal einen Teller Suppe vor die Tür. Solche Tätigkeiten einfach tun, ne? Und auch immer wieder nachfragen, magst du mit spazieren gehen? Und wenn die Person 10-mal Nein sagt, beim 11. Mal sagt sie vielleicht ja. Einfach
nicht allein lassen.
Nicht alleine lassen und vor allem auch so Jahrestage immer wieder bedenken, dass man am Geburtstag sagt, du, ich vielleicht auch mal eine WhatsApp schicken, ist egal. Dann auch mal sagen, ich denke jetzt gerade an dich. Ich weiß, dass er Geburtstag hatte. Dass die Leute wissen, oh, schön. Weil die denken ganz oft an den Verstorbenen.
Ja. Jetzt stelle ich mir das persönlich wirklich sehr schwierig vor, in ein Trauerhaus reinzugehen. Sie fahren vor die Tür und sie wissen, sie kommen da jetzt in ein Haus rein, wo jemand todunglücklich ist und Angst vor allem hat und dann mit jemandem reden soll, den oder die er nicht kennt. Wie kommen Sie da ins Gespräch?
Ins Gespräch komme ich, indem ich mich erstmal hinsetze und erstmal schweige. Und es kommt eigentlich immer in Fluss, dass die Angehörigen direkt anfangen zu erzählen. Manchmal frage ich, was ist passiert, die Todesumstände, und dann erzählen die. Und meistens sind ja auch andere Angehörige dabei. Das ist mir auch mal ganz wichtig, dass man verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Menschen hat. Und dann wird ganz viel erzählt und dann kommen die Anekdoten und das läuft.
Und dann gehen Sie teils ja auch durchs Haus, durch die Wohnung, gucken sich vielleicht auch, wenn Sie dürfen, an, wie derjenige da abends im Fernsehsessel gesessen hat, was er für Hobbys hatte, wie der Garten ausgesehen hat. Da geht alles, oder?
Da geht wirklich alles. Dann gehe ich durch die Räume und nehme da ganz viele Inspirationen mit in die Rede. Beispielsweise war ich mal bei einem Ehepaar, da ist der Mann verstorben. Die hatten überall ganz viele Gemälde von Blumen, Stillleben, aber auch so Landschaften. Und während dem Vorgespräch hat die Ehefrau mir erzählt, dass sie sich bei einem Blütenfest in Altenkirchen kennengelernt haben. Und das war der Einstieg meines Porträts dann.
Sie sind eine Frau mit dem ungewöhnlichen Beruf Trauerrednerin, umso ungewöhnlicher, als dass sie in ihrem Leben davor rund 30 Jahre Erzieherin in einer katholischen Kita gewesen sind. Jetzt machen Sie den Pfarrern und Pastoren sozusagen Konkurrenz. Das ist jetzt schon ein außergewöhnlicher Neustart. Sozusagen vom Sandkasten zum Sarg. Sie haben ein Burnout gehabt. Sie haben sich viel Zeit genommen zur Neuorientierung. Warum ausgerechnet als Trauerrednerin?
Der Impuls gab mir meine Psychotherapeutin, die selbst ehrenamtlich als Psychologin in so einer Palliativstation arbeitet. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Ja, und da habe ich überlegt, das konnte ich immer gut. Ich konnte schon immer gut mit trauernden Angehörigen, auch im Bekanntenkreis, gut umgehen. Ich hatte nie Berührungsängste, habe oft Rückmeldungen bekommen, wenn ich Karten geschrieben habe. Mensch, hast das so toll geschrieben, das ist so viel Persönliches. Und ich habe einfach gemerkt, das Thema Tod interessiert mich sehr.
Und dann haben Sie, denke ich mal, auch persönliche Erfahrungen aus Beerdigungen kirchlicher Art gehabt, wo Sie gedacht haben, ach, das könnte ich vielleicht sogar besser.
Das stimmt, das waren oft evangelische Beerdigungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ganz wenig Persönliches über die Person. Und mein Mann stand neben mir und sagte, ich habe das Gefühl, ich bin auf einer Verkaufsveranstaltung für die Kirche. Es war ein Bibelvers nach dem anderen. Über den Mensch, über Gerda wurde eigentlich nur so Zahlen, Daten, Fakten. Wann war die Taufe? Welcher Pfarrer hat sie getauft? Konfirmation, der Spruch, der Pfarrer, da wusste ich schon nicht mehr, wie der erste Pfarrer hieß. Ich hatte sie halt gekannt und habe gedacht, das soll jetzt alles über ihr Leben gewesen sein. Und da habe ich mir überlegt, ja, du kannst da eigentlich viel mehr erzählen.
Was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die man als Trauerrednerin haben muss?
Ja, Empathie, das ist wichtig. Echt sein. Also ich denke, jede Trauerrednerin hat einen anderen Stil und dass ich mich nicht verbiege. Ne? Ich bin so, wie ich bin und ich glaube, ich komme auch immer zu den Fällen, die irgendwie zu mir passen. Ich weiß es nicht. Ja, die Institution Kirche, die passt einfach nicht mehr so zu den meisten. Aber es gibt auch viele, die das möchten. Ne? Die wollen Ritus nach Ritus haben, die möchten diese kirchliche Zeremonie. Aber ich habe halt auch ganz viele, die noch in der Kirche sind, die sich trotzdem von mir beerdigen lassen möchten, weil es halt einfach diese persönliche Trauerrede ist. Erstens mal habe ich viel mehr Zeit. Ich kann mir viel mehr Zeit für das Vorgespräch nehmen. Das ist ja manchmal 2-3 Stunden. Und ein Pfarrer, der hat vielleicht mal gerade eine Stunde.
Ja. Sie unterstützen ja auch die Gestaltung von der Trauerfeier, wenn das gewünscht ist. Wird ja alles im Vorgespräch schon abgeklärt. Was kann da anders sein, als man das von der normalen kirchlichen Trauerfeier kennt?
Verschiedene Rituale. Da war zum Beispiel ein Mann, der hat, da haben die Angehörigen erzählt, ah, der hat gern mal ein Stubbi getrunken, das ist ein Bier, ne? Und ja, irgendwie, man müsste eigentlich eine Flasche Bier da an die Urne stellen. Und dann, nee, eigentlich müsste man sie trinken. Im Endeffekt haben wir sie dann am Grab getrunken. Da haben die eine Kiste Stubbi gekauft und die wurde dahingestellt. Und das Lied passte noch, Christina Stürmer, und wir kommen im Herbst zusammen und wir stoßen auf dich an. Da habe ich dann auch Bezug drauf genommen, dass dann ein Stubbi getrunken wird. Oder der eine Opa, der hatte immer in seiner Tasche so ein Nimm-zwei-Bonbons und die hat er immer in jeder schlechtesten und besten Situation seinen Enkeln gegeben. Und da habe ich halt eine Schale mit Nimm-zwei-Bonbons hingestellt und habe gesagt, wenn sie jetzt sich verabschieden am Baum, dann nehmen sie sich doch gerne so ein Bonbon mit.
Was für eine tolle Idee. Und, ich erinnere mich gerade noch an den Fall ganz vom Anfang von einem jungen Mann, der überrollt worden war und dessen Beisetzung am Ende dann an der Grenze stattfand, an der holländischen. Hatten Sie da auch eine besondere Gestaltung dieser Beisetzung?
Ich hatte der Mutter halt ein paar Tipps gegeben, was sie auch den Freunden sagen könnte. Die haben dann einen Eimer mit Heimaterde aus dem Hunsrück mitgebracht und haben das dann nachher in das Loch zu der Urne dazugegeben. Ne?
Das Schlimmste, finde ich, an der Beerdigung ist, wenn Erde auf den Sarg fällt oder auf die Urne. Oder der, wenn man vom Friedhof geht. Das ist so dieser endgültige Abschied.
Ja, den kann man schön, man kann ihn versuchen, schön zu machen. Mit Luftballons haben wir auch schon steigen gelassen. Aber es ist und bleibt am Schluss ein trauriger Anlass.
Es gibt ja den Spruch, es wird nirgends so viel gelogen wie auf Beerdigungen. Den mögen Sie, glaube ich, gar nicht, Frau Keller. Aber wie gehen Sie damit um, ne? Wenn die Toten sehr schwierige Menschen zum Beispiel waren, wenn die Angehörigen nicht viel Gutes über die zu erzählen haben?
Also ganz wichtig ist für mich da der Punkt, man sagt ja auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und klar, das sind die Aussagen der Angehörigen. Ich habe den Menschen ja nicht gekannt. Aber klar, wenn es jetzt ein Familienvater ist, der nicht sehr liebevoll mit seinen Kindern umgegangen ist, dann lasse ich das eher weg, solche Punkte. Aber manchmal wird auch gewünscht, dass man gewisse Sachen sagt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich mal den Satz gesagt, denn was die Ansicht von einem normal verbreiteten Sauberkeitssinn und der Körperhygiene betraf, driftete diese schon weit auseinander mit Willibalds Einstellung dazu. Das waren vielleicht...
Und dann also das war mehr so jemand, der messimäßig unterwegs war dann.
Genau.
Oder? Und die Menschen am Grab, die haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen geschmunzelt, weil sie ihn wiedererkannt haben einfach.
Genau, die haben ihn wiedererkannt, weil er war ein sehr geselliger Mensch. Aber bevor dann ein Geburtstag bei ihm gefeiert wurde, musste erstmal die Nachbarin die Garage mal ein bisschen sauber machen, dass dann die Leute zum Feiern kommen konnten. Der war im Dorfleben total integriert, ne? Und das war den Angehörigen auch wichtig, dass es benannt wird, weil das frage ich ja auch immer. Ich sage auch immer, bevor wir sprechen, es gibt bestimmt Dinge, die sie mir hier erzählen, die sie nicht benannt haben möchten. Weil ich möchte mich wirklich an die Aussagen der Angehörigen halten. Ich denke oft ganz anders und denke, ich würde es anders machen. Aber es geht nicht um mich, es geht um die Hinterbliebenen, dass es für die in deren Sinne ist. Das ist wichtig, dass ich vor dem Porträt mich auch bei den Gesprächsteilnehmern bedanke, dass sie mit mir die Erinnerungen geteilt haben, die jetzt in dem Porträt drankommen. Dann wissen die Trauergäste alle, ach so, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das sind die Aussagen von der oder der oder dem.
Ja. Jetzt reden Sie mit vielen über Beisetzungen. So eine Beisetzung zu Lebzeiten zu planen, das machen die allerwenigsten. Haben Sie das schon mal gemacht, mit jemandem zu Lebzeiten eine Trauerrede geplant?
Zweimal. Einmal bei einem 89-Jährigen, dem hatte ich das letztes Jahr. Und ihm war es wichtig, weil er keine Kinder hat, dass halt aus seinem Leben viel erzählt wird. Das war ihm wichtig, alles zu planen. Er hat auch eine Lebensgefährtin gehabt, die ist auch dabei gewesen. Die hat auch ihre Dinge gesagt, die ihr wichtig waren. Und der andere Fall, da bin ich jetzt noch dran, das ist eine Bekannte von mir, die mich gefragt hat, möchtest du das machen für mich, die selbst schwer krebserkrankt ist. Es ist nicht jetzt so, dass sie im Endstadium ist, sie ist eigentlich stabil, aber es ist für sie, sie hat es von ihrer Psycho-Onkologin empfohlen bekommen, machen Sie das, regeln Sie das alles, weil sie hat halt auch Familie und möchte die Last da auch ein bisschen von der Familie nehmen. Und ja, deswegen, nachdem wir das besprochen haben, ist ihr eine ganz große Last von ihren Schultern gefallen, weil sie weiß, das ist jetzt unter Dach und Fach, ich habe die Notizen.
So eine Trauerfeier ist eine ernste Angelegenheit, auch wenn zwischendurch mal so ein bisschen geschmunzelt werden darf, ne, auch um die Anspannung zu lösen. Pannen machen sich da ja eigentlich gar nicht gut, Frau Keller. Passieren tun die aber schon.
Ja, einmal ist ein falsches Musikstück abgespielt worden vom Bestatter am Schluss und die Angehörigen haben direkt ein Zeichen gegeben, Schluss, Stopp, Stopp, es ist nicht das Richtige. Und dann flüsterte die Ehefrau mir zu, kannst du bitte noch ein paar Worte sagen? Weil es war ganz am Schluss, bevor wir zum Grab gegangen sind und dann war das dieser Moment, oh, was sage ich denn jetzt da, ne? Weil ich war ja nicht vorbereitet, ja, und dann habe ich aber Bezug auf den Verstorbenen genommen. Das Lied hieß Sunlight. Er hätte es bestimmt nicht gewünscht, dass es hier in dieser Trauerhalle abgespielt wird. Er wollte es bestimmt, dass es draußen abgespielt wird, weil es war wirklich schöner Sonnenschein. Wir haben es letztendlich anhand meines Handys, das ich im Auto hatte, das ich dann noch schnell geholt habe, bin dann vom Friedhof und habe das geholt und wir haben es über die Anlage am Grab gespielt und es war so toll für die Angehörigen, dass sie das Lied doch noch hören konnten, weil es war ihnen sehr wichtig.
Großer körperlicher Einsatz, auch noch hin und her rennen. Machen Sie immer alles richtig? Versprechen Sie sich nie? Weil das ist jetzt für mich so als Radiomoderatorin, mir passiert das ja auch. Schlimm ist das ja eigentlich nicht, außer man sagt vielleicht den falschen Namen vom Verstorbenen oder sowas. Ne?
Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber mir ist es schon passiert, dass ich den Sohn mit falschen Vornamen angesprochen habe. Das war mir aber schon beim Vorgespräch. Er sagte immer, ich heiße nicht René, ich heiße André. Aber irgendwie habe ich immer René zu ihm gesagt. Und ich habe dann wirklich auch bei der Trauerfeier an zwei Stellen ist mir dann doch nochmal René rausgerutscht. Mhm. Das hat mir dann die Angehörige im Nachgang nochmal gesagt. Also das war überhaupt nicht schlimm, weil das ist Ihnen ja schon beim Vorgespräch passiert. Also es war in Ordnung.
Was mir mal aufgefallen ist bei einer Trauerfeier, der Pfarrer hatte so gar keine Ahnung, mit wem er es zu tun hatte, der den Sargträgern kondoliert. Da war für mich Schicht im Schacht. Mhm. Haben Sie sowas auch schon erlebt? So ganz krude Patzer, wo jeder Angehörige sich mit Grausen abwendet?
Das war wirklich so eine Trauerfeier. Da hat die Grablegung die freie christliche Gemeinde gemacht, weil die Verstorbene war da, bei dieser Kirche angehörig. Und die haben wollen am Grab die Angehörigen bekehren. Die haben dann behauptet, ja, sie hat wohl in den letzten Zügen noch zu einer Kirchenangehörigen gesagt, sie sollen doch die Angehörigen nochmal dazu bewegen, dieser freien christlichen Gemeinde beizutreten. Und das fand ich ein No-Go. Und auch die Angehörigen, die haben nachher gesagt, Frau Keller, wenn wir das gewusst hätten, da hätten sie die komplette Feier gemacht. Sie hatten mich als Trauerrednerin für die Trauerrede in der Trauerhalle und die Grablegung sollte dann diese freie christliche Gemeinde machen. Und da standen dann auch die Sargträger da, die wussten überhaupt nicht, der hat überhaupt keine Zeremonie am Schluss gemacht, der ist dann irgendwie weggegangen, der Redner von dieser Gemeinde. Es war eine Katastrophe.
Ach, ich hasse Beerdigung. Dass Menschen sterben.
Das ist schon schlimm genug. Und die Trauer, die kommt nachher noch im Nachgang sowieso. Wenn mal alles vorbei ist, dann kommt die Trauer durch und die wird die Menschen ein Leben lang begleiten. Aber sie wird sich verändern. Und ich denke, da trage ich schon ein Stück weit bei, wenn die Beisetzung schön war.
Woran sehen Sie denn Menschen an, dass sie denen Trost haben spenden können oder das Richtige gesagt haben? Das ist ja für Sie auch wichtig.
Währenddessen kriege ich das auch schon mit. Ich bin ja in Kontakt. Ich habe immer wieder Blickkontakt und merke, wenn ich rede, dass die Leute zustimmend nicken oder klar läuft da auch mal ein Tränchen. Aber es kommt ein Feedback, natürlich. Ich mache ein Feedbackgespräch. Meistens so 2-3 Tage später rufe ich an und dann kriege ich ganz oft zurückgemeldet, es war so schön. Und manche entschuldigen sich, ach, darf man das überhaupt sagen? Nein, doch, es war schön.
Ja, Sie begleiten Menschen, die einen schweren Verlust verarbeiten müssen. Sie können sich da reinversetzen, Sie sind ein sehr empathischer Mensch. Woher wissen Sie denn am Ende, dass Sie da, was Ihre Arbeit angeht, alles richtig gemacht haben? Wann ist eine Trauerfeier für Sie selbst gut geworden?
Für mich als Trauerrednerin ist es ein beseeltes Gefühl, wenn ich von dem Friedhof oder von dem Ruhewald weggehe, weil ich weiß, es war eine gute Rede und ich habe die Leute abgeholt. Aber klar, ich als Trauernder, das ist genauso schlimm für mich. Ich bin auch Trauernde. Ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, die ganz schlimm für mich waren.
Frau Keller, Sie wollen ja auch irgendwann unter die Erde, ne? Niemand kann ewig leben. Und was haben Sie für Wünsche für Ihre eigene Trauerfeier, für Ihre Beisetzung? Verbrennen? Verstreuen?
Für mich wäre auf jeden Fall eine Urnenbeisetzung. Da bin ich wie mein Vater. Mein Vater hat immer gesagt, es ist eine saubere Sache. Ja. Ist lustig, ja, aber es ist so. Und es wird dort in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ich bin im Wald aufgewachsen, da kommt ein Ruhewald hin und da würde ich gerne hin.
Sehr schön. Und wir haben ja schon gehört, Musik spielt eine ganz große Rolle. Was läuft bei Ihnen auf Ihrer Trauerfeier?
Auf jeden Fall von ABBA, Thank You for the Music, weil das hat einen sehr emotionalen Wert, das Lied. Meine Familie erzählt mir immer, dass ich auch als Kind lange nicht gesprochen habe, war schon lange 2 Jahre alt, aber ich habe gesungen, ich habe ABBA-Lieder mitgesungen. Herrlich. Und das sagt der Text ja auch so ein bisschen aus, ne? Und das wissen meine Kinder, also zumindest die Lena weiß es, dass ich mir das Lied wünsche, auch mein Mann. Aber ich möchte auch nicht zu viel planen, weil ich sehe es halt auch so, die Hinterbliebenen sollen das entscheiden.
Weil die diejenigen sind, die damit ja auch weiterleben müssen.
Genau.
Bewegendes Gespräch. Danke, dass Sie das alles mit uns geteilt haben, was Sie da so in Ihrer Arbeit als Trauerrednerin erleben und wie Sie da rangehen. Wir sind am Ende der Sendung. Das heißt, es gibt ein kleines Geschenk. Das gibt's immer für unsere Leute-Gäste, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich habe für Sie 2 Kleinigkeiten. Das erste ist ein Buch, das sich im weitesten Sinne auch mit Beisetzungen beschäftigt. Da geht es um das Verständnis von Jung und Alt, wie Generationen sich besser untereinander verständigen können, wenn es auch aufs Ende von jemandem zugeht. Das ist sehr lustig, das verspreche ich Ihnen. Und das zweite ist, da sage ich gar nicht so viel zu, das sind Halstabletten für Menschen, die viel sprechen. Empfehlung eines Pfarrers. Danke, dass Sie da waren.
Danke schön. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr schön. Toll.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.